Es hat einfach ein bisschen länger gedauert. 46.693 Tage nach der Gründung des FC Thun schreibt der Club das größte Märchen in der Geschichte des Fußballs und wird zum allerersten Mal Schweizer Fußballmeister.
Das ist unglaublich, Glück, das hat die Mannschaft, der Verein ist einfach Weltklasse.
Das ist die 341. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Oliver Gut und Marcel Rohner. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Ich sitze mit Oliver Gut und Marcel Rohner am Eschenplatz in Basel, in den Redaktionsräumen der Basler Zeitung, in einem Podcast-Zimmer, das gefühlt seit 15 Jahren nicht mehr benutzt worden ist. Es hat ganz viel Zeugs hier rumstehen. Die Decke knackt. Ich hoffe, man hört es nicht allzu deutlich. Wir treffen uns hier, weil Marcel noch ein bisschen weiterfährt, noch ein Interview hat heute. Marcel, darfst du verraten, mit wem und wo?
Ich glaube schon, ja. Ist keine grosse Sache. Also ich fahre auf Straßburg zu der Anna-Maria Zunogorcevic, Schweizer Rekordnationalspielerin, die seit kurzem oder seit Winter in Straßburg spielt. Und darum bin ich da auf der Durchreise und habe endlich mal die Paz-Redaktion anschauen, was sich auf jeden Fall gelohnt hat.
Ganz alleine im Studio in Zürich steht Thomas Schifferle. Ich habe mir eigentlich ausgemalt, Thomas, dass du ganz, ganz bedrückt und traurig dastehst, weil wir nicht bei dir sind, weil du ganz alleine bist heute. Aber ich sehe ein ganz zufriedenes Lächeln, weil du auf dem Chefposten heute stehen darfst.
Endlich darf ich mal auf dem Chefposten stehen und die herrliche Aussicht auf so ein wunderschönes Gebäude mitten in der Stadt Zürich schauen, wo Education First drin ist und ich mich frage, was der Architekt von Beruf war.
Gewöhn dich nicht zu sehr dran. Nächste Woche bin ich wieder da gut. Und dann wirst du wieder auf deinen Platz verwiesen.
Ich bin gespannt, ich komme schauen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich glaube nicht, dass der Thomas da jetzt einfach abgibt.
Ich hoffe, es gibt keine Handgreiflichkeit.
Also das muss ja der einzige Grund sein, warum der Thomas in Zürich ist und nicht da, weil er ist ja heute eh noch in Basel. Aber ich denke, er hat einfach die Chance wollen nutzen, um deinen Posten übernehmen im Studio, oder?
Ich glaube auch. Und für die Ausgabe heute ganz schnell, direkt, wenn sie erscheint, wenn sie die hören und in Basel sind zufällig oder ein ganz schnelles Auto haben und nach Basel kommen wollen, dann kann man Thomas Schifferle tatsächlich heute Abend in Basel noch an der Podiumsdiskussion hören, wo es um den Sportjournalismus geht. Aber wir reden nicht über den Sportjournalismus, sondern wir haben ganz, ganz viele Themen, die wir besprechen können, zum Beispiel GC, wo man mal wieder einen neuen Trainer hat. Der FCB sucht im Sommer nicht nur 25 neue Spieler, sondern hat sich gedacht, wenn schon, dann machen wir richtig, suchen wir auch noch einen neuen Sportdirektor. Und bei eBay hat man jetzt endlich Planungssicherheit. Man weiß jetzt endlich, man geht auf keinen Fall nach Europa in der nächsten Saison. Aber wir müssen natürlich trotzdem und völlig zu Recht beim FC Thun anfangen.
Ich glaube nicht, dass ich das verstehen kann, was jetzt da passiert. Ja, vorhin selber, als ich da geredet habe, ja, ich glaube, das checkt man gar nicht. FC Thun, Schweizer Meister. Das ist irgendwie wie, was, das gibt es gar nicht. Das ist surreal, immer noch. Obwohl es sich jetzt über Monate quasi angekündigt hat. Aber gleich, wenn ich das ausspreche, ist so, es ist komisch.
Das war Thuns frisch gebackener Meisterpräsident Andres Gerber, nachdem es Thun am Samstag im Spiel gegen den FCB zwar nicht geschafft hat, aber dann am Sonntag, weil St. Gallen gegen Sion verloren hat. Und Olli war mit der Wandergruppe Guck ins Glas zufällig in Thun im Stadion und kann uns jetzt exklusiv berichten, wie sich's angefühlt hat, wenn der FC Thun zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte nicht nur Meister wird, sondern direkt auch noch Sofameisterschaft. Die haben ganz viele Haken hinter ganz viele To-Do-Einträge gemacht. Olli, wie war's?
Also ich muss dich natürlich zuerst korrigieren. Es war also nur eine Untersektion von unserer Wandergruppe. Die Wandergruppe reist, die kommt dann noch im Juni.
Okay, hat die Untersektion auch einen, hat die auch noch einen Namen, einen speziellen?
Nein, es heisst, glaube ich, Stöckbierstich, so heisst zumindest der Chat.
Okay.
Und wir haben spontan am Sonntag gefunden, wo könnten wir anreisen mit dem Zug. Wir waren in Art Goldau an dem Morgen. In dem Moment. Und dann war mal ein Schwingfest in Solothurn noch Thema. Und dann habe ich eigentlich gefunden, ja, vielleicht wird ja, könnte man ja noch an einem Meisterfeier heute. Wieso fahren wir nicht auf Thun? Dann sind wir jassend in den Zug im Zug auf Thun.
Mich würde eher der FC Thun interessieren,
ja, ich
weniger
eure Reise jetzt, dahin. Ich erzähle
dir jetzt. Du bist selber schuld, Tim, und du hast so gefragt.
Ja, ich
habe grossartig. Ich habe am Eingang schon einen von unseren Vorgesetzten, Philipp Müller beispielsweise, getroffen, der gesagt hat, er sei zwar IB-Fan, aber er will jetzt das hier auch erleben. Also man hat schon gemerkt, also man hat so mit zwei Sachen gemerkt. Der Andres Gerber sagt es ja selber auch, also das Unfassbare, dass das Thun nicht so richtig kann einordnen kann. Klar, wenn jetzt du zwei, drei Meisterfeiern in Basel erlebt hast, wie es uns ja schon gegangen ist, Tillmann, das fühlt sich anders an als Beobachter. Du hast das Gefühl, die Übung fehlt auf eine Art, oder? Und es hat irgendwie, ich meine, es war unbändige Freude gewesen, selbstverständlich, als dann der Abpfiff kam. Sie haben auch gewusst, dass sie, irgendwann haben sie dann gewusst, wo 3-0 gestanden ist. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf den Schlusspfiff warten. Es war nicht eine Explosion, es ist so etwas Gefasstes, eine laute, stille Freude. Ich weiss nicht, es ist noch wirklich schwierig in Worte zu fassen. Aber es ist dann, also Thun war auf der Beine. Wir sind dann später auch an den Rathausplatz gegangen, wo es ja geheiss hat, dort wäre die Mannschaft gekommen, oder? Nachdem die ja schon im Stadion gefeiert haben. Und da hast du gedacht, ja, da hast du wahrscheinlich schon Platz auf dem Platz. Und der Schickli, das kann ich so also sagen, und der war pumpenvoll. Also die haben noch von einem Zugang her, wir sind gerade noch auf den Platz eingeladen worden und nachher, wo wir uns umgedreht haben, haben sie hinten dran abgesperrt und haben niemand mehr auf den Platz gelassen, oder? Also da hat nicht einmal jeder können teilhaben an diesem Ereignis, so viele Leute sind unterwegs gewesen.
Und Thomas, das trifft es irgendwie, also man seit Wochen, seit Monaten sieht man den Titel kommen und logischerweise sehen auch die Spieler und die Verantwortlichen seit Wochen, seit Monaten den Titel kommen und trotzdem Andres Gerber Tränen in den Augen, Marco Bürki Tränen in den Augen. Es ist dann schon der Moment, also auch wenn es nicht auf dem Feld ist, sondern die Sofameisterschaft, auch wenn man es hat ahnen dürfen, es ist, die Überwältigung ist dann schon klar, dass es dann in dem Moment noch kommt, obwohl es so deutlich war in den letzten Wochen, oder?
Ja, du siehst ja das in diesen Bildern schön. Du kannst wahrscheinlich als Spieler, hast du dir Gedanken gemacht, wie ist es denn, wenn der Moment da ist? Aber das kannst du gar nie, planen. Da macht die Emotionen machen so viel mit dir. Das hast du auch am Donnerstagabend oder am Donnerstagabend ist glaube ich beim Playoff-Finale im Hockey gesehen, was denn dort für Emotionen freigesetzt werden, wo es halt einfach gerade wirklich die letzte Szene ist von dieser Meisterschaft, wo du selber beteiligt bist. Aber da sind Thun, ja, Dori hat das wahrscheinlich noch gut beschrieben, das ist so, das hat so eine tiefe Genugtuung, wo dann halt rausbricht und dass dann die ein oder andere Tränen fließt. Jetzt gerade bei einem anderen Gerber, das ist ja ganz normal, weil er ist ja der Mann, der für den Verein steht und wo weiss, wie schwierig die Jahre sind, vor allem seit er Präsident wurde, ist vor bald 6 Jahren, also Ende 20, wie viel Kampf das da dahinter ist, das ist natürlich dann schon sehr verständlich, dass der Mann ein bisschen Emotionen zeigt.
Ja, und er schwätzt ja von Gerechtigkeit im Fernsehinterview. Und im ersten Moment, als ich das daheim noch geschaut habe, Nacht, als ich daheim war, stutzt man ja bei dem Wort ein bisschen. Man denkt, ja, aber Thun ist ja nicht irgendwie ungerecht behandelt worden. Die letzten 10 oder 20 Jahre, der Andres Gerber ist ja wirklich schon 20 Jahre bei dem Club dabei, vom Spieler bis über Sportchef bis zum Präsident. Und ich habe mir dann überlegt, wie meint er das, oder? Wie meint er das Wort, dass es richtig ist, dass es eben stimmt, wie er es benutzt. Und ich glaube, es ist so etwas, das geht nicht nur über die letzten 6 Jahre, wo er jetzt an der Spitze war oder wo sie von unten hochgekommen sind, wo sie haben finanziell schauen müssen. Ich glaube, es geht irgendwie um die ganze Thun-Geschichte, seit wir Thun wahrnehmen, seit Hans-Peter Latour-Zeiten eigentlich, wo er noch Spieler war, der Andres Gerber, und irgendwie auch, man hat ja immer wieder die Phase gehabt, wo man auch gesagt hat, Thun macht das gut. Ich mag mich erinnern, als sie in Cup-Final kamen gegen FCB. Thun macht das gut. Ich mag mich erinnern an die Urs, das war der Marc Schneider als Trainer. Ich mag mich erinnern an die Urs Fischer-Zeiten, wo sie ja irgendwie immer etwa Vierter geworden sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wo man auch gedacht hat, eigentlich geht ja das gar nicht als FC Thun. Und jetzt haben sie den Titel, dass jetzt, es hätte vielleicht auch der Cup sein können, auch wenn der natürlich nicht die gleiche Bedeutung hat, aber dass sie jetzt so einen von den zwei wichtigsten oder den wichtigsten Schweizer Pokal haben. Ich glaube, die Gerechtigkeit im Sinne von, das will wir es eigentlich 20 Jahre lang irgendwie noch gut gemacht haben. Ich glaube, so in dem Zusammenhang kann man vielleicht das Wort verstehen.
Marcel, tut die ganze Geschichte, tut es dem Abbruch, dass es hat nicht wirklich viel länger gedauert als erwartet. Es hat ein bisschen länger gedauert und man hat jetzt auch am Samstag im Spiel gegen den FCB gesehen, so die Souveränität ist ein bisschen abhanden gekommen. Es ist so, das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, der Moment ist irgendwie zu groß geworden für alle Beteiligten. Man hat Foulspiele gesehen, die rote Karte von Ibai, die eine hätte sein sollen, die nicht geahndet worden ist. Auch Mauro Lustrinelli extrem dünnhäutig, aber das tut der Geschichte an sich keinen Abbruch, oder?
Nein, gar nicht. Es interessiert doch also wahrscheinlich schon heute gar niemand mehr. Aber ja, es war spannend zum Sehen gewesen, auf jeden Fall. Eben der Ibai, den du angesprochen hast, der im Buio auf das Bein steht. Lustrinelli, der bei den Gelbroten gegen den Fair sich irgendwie völlig verliert. Habe ich schon noch sehr spannend gefunden zum Beobachten. Und ich habe mir dann irgendwann so gedacht, hätten wir jetzt, es war ja mal Thema gewesen, dass es so einen Playoff-Modus gibt und so. Und hätte ich mich dann schon gefragt, beim Playoff-Modus hätte es dann wahrscheinlich nicht gelangt, irgendwie, oder? Dann hätte man, wir wären vielleicht genau der Fall eingetroffen. Thun gönnt die Quali souverän und dann im Playoff geht irgendwann die Luft aus. Es hat sich jetzt so ein bisschen angefühlt, irgendwie, zumindest in letzter Zeit. Aber am Moment selber, nein. Also, das wird über allem stehen, dass jetzt Thun den Titel hat und das wird über Jahre so sein. Das interessiert sehr bald niemand mehr.
Ja, und der Match ist ja schon, also ich weiss nicht, ob das nicht der schlechteste Match war vom FC Thun von der ganzen Saison. Das
könnte gut sein, ja.
Also, wenn man jetzt sieht, was dann effektiv gewertet worden ist nach 90 Minuten, kann man noch sagen, okay, doch, sie sind 1-0 in Führung gegangen und so. Aber eben, da ist eine rote Karte, wo kein Mensch weiss, warum der VAR nicht kommt, noch drinnen. Wo halt einfach keine Rolle spielt, weil es nicht geahndet wird. Und es ist noch ein Penalty drin, wo man auch sagt, also ich meine, wie lange zieht dort der Bamer? Ich weiss gar nicht, am Colotto oder am Colotto. Bei Foul kannst du ja sehr oft sagen, es aber, ist 1 Oli, zu 90% Oli, oder zu 80%. Aber wenn einer so lange zieht, dann weisst du nicht, warum der VAR nicht kommt.
Aber Oli, das ist völlig belanglos, ganz ehrlich gesagt.
Das ist so.
Was am Samstagabend passiert ist, dass sich der Mauro Lustrinelli, wie der Marcel gesagt hat, ein bisschen verloren hat wegen dieser roten Karte vom Fee, die diskussionslose rote Karte ist. Mhm. Es zeigt ja nur, wie angespannt dass die gewesen sind.
Absolut.
Dass die ganze Leichtigkeit, wo vorher sie über die Saison gedreht hat, weg war. Der Druck haben sie jetzt halt einfach wirklich massiv gespürt. Und ich habe eigentlich gedacht, sie seien mehr parat für diesen Match. Muss ich sagen, nachdem sie eine Woche vorher schon zwei Chancen verpasst haben. Aber es zeigt, es ist halt wirklich einfach ganz, ganz viel Belastung rum und nervliche Anspannung. Und darum ist alles völlig belanglos, was eigentlich im Match passiert ist, weil am Sonntagnachmittag am 4. Sturm Meister war.
Ich habe auch das Gefühl, also über das Spiel müssen wir gar nicht groß reden und man hat gesehen, wie das alles auf den Spielern gelastet ist, auf dem Trainer gelastet ist, auf dem ganzen Club und wie groß dann auch die Erleichterung war. Marcel, wenn du auf die Saison zurückguckst, hast du einen Moment, der so in Erinnerung bleibt, wo du so vielleicht das erste Mal gedacht hast, okay, die machen es, oder irgendeine Person aus dem ganzen Kollektiv, die irgendwie so stellvertretend dafür stehst, sei es der Präsident, der Trainer oder gewisse Spieler, ist irgendwas bei dir besonders im Kopf, wo du den Titel dran festmachst?
Ich weiß nicht, ob ich einen Moment habe, wo ich jetzt den Titel dran festmache, aber ich habe im Verlauf der letzten Monate einmal mit dem Elmin Rast oder länger zu tun gehabt und dann noch mit dem Valmir Matoschi einmal noch telefoniert und irgendwie, die haben schon, es sind jetzt einfach zwei Typen aus dem ganzen Kader, aus dem ganzen Thun-Universum, die einfach irgendwie eine mega Leichtigkeit irgendwie ausgestrahlt haben, auch in dem. Und sich irgendwie total auf das, also bei Matoschi haben wir über das Fischen geredet, oder? Also wir haben nicht irgendwie, das ist ein Text, den wir noch machen, und hat er vom Fischen erzählt. Und es ist wirklich einfach ein ganz normales Gespräch gewesen. Und der Rasso, der ist auch einfach so ein lockerer Typ gewesen. Und ich habe es an dem ein bisschen gemerkt, die Leichtigkeit, das ist wirklich nicht, das sieht man auf dem Platz, aber es transportiert sich auch dort raus. Und es freut mich auch mega fest, eben gerade so zum Beispiel für die zwei Typen. Ich weiß nicht, das haben sie sicher auch schon gehabt, wenn sie irgendwie Interviews haben. Und es ist einfach das Gegenüber. Denkst du mal, das ist gut. Du hoffst für die Person, nicht, dass du das bei den anderen nicht hoffst, aber bei denen hoffst du, komm, das kommt gut. Ich wünsche mir wirklich, dass das gut kommt für euch. Und darum freue ich mich recht, dass es jetzt gerade für die zwei geklappt hat, weil es hat, das war wirklich noch lässig, mit denen zu tun zu haben.
So. Olli, das ist sicher was, was bleibt. Oder die Leichtigkeit. Es wird immer so oft von dem Migros-Restaurant geredet. Mhm. Die Mannschaft, die durch die Fans zum Stadion kommt. Die Reise in der Winterpause, die Kartenspiele. Und ich meine, allein auch, wie man mit der ganzen Meisterthematik umgegangen ist. Man hat gesagt, hey, dann und das, das machen wir, falls es soweit ist. Und wenn nicht, dann warten wir noch eine Woche und wir machen es die nächste Woche genau gleich. Wir machen Interviews, wir reden über das. Also die Leichtigkeit, die haben sie wirklich so von A bis Z, das ist nicht gespielt, sondern sie haben es wirklich in so ziemlich jedem Aspekt durchgezogen.
Ich bin bei eurer Wandergruppe quasi, oder? Ich bin bei eurer Wandergruppe.
Genau,
ihr
könnt
dort dabei sein. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen entspannter.
Das ist richtig. Ja, und zwar so lange, bis sie an dem Punkt waren, wo sie wirklich nur noch den einen Sieg gebraucht haben, respektive die zwei Punkte auf irgendeine Art. Entweder verliert sie St. Gallen oder sie holen sie. Und nein, wir müssen nicht mehr über ein Match reden, aber es wäre schon noch interessant gewesen, zu sehen, wie die nächsten drei Matches bestreiten, wenn sie es noch nie hätten. Oder? Aber das können wir jetzt ad acta legen und es ist auch klar, für alles, was sie vorher geleistet haben, muss man auch nicht darüber diskutieren, ob es nur richtig ist, wie sie jetzt gekommen ist. Es ist richtig, wie sie jetzt gekommen ist. Es ist der richtige, würdige Meister. Und es ist schon nicht nur Leichtigkeit. Ich glaube, da tut man auch ein bisschen Unrecht, auch wenn sie echt positiv konnotiert ist. Es ist ja auch der Mix mit der Bodenständigkeit auch. Also wenn du willst wissen, wer steht mit beiden Füßen auf dem Boden, dann hast du das Gefühl, bei Thun ganz, ganz lang gehabt. Die Saison, es hat dann irgendwann mal so einen Moment gegeben, wo du das Gefühl hast, mich erinnere an das Bertone-Interview, das sie verloren haben, wo der Thomas sich so aufgeregt hat, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt ist es doch ein bisschen wie sonst auch im Fußball, oder? Aber es ist schon der Mix, eben, wenn der Andris Gerber, ich glaube, im Oktober schon gesagt, ja, träumen vom Meistertitel. Also, ja, also unmöglich, wir sind Erste, unmöglich ist das nicht. Schon auch ein sehr realistische Ding. Also, jetzt hat natürlich Moment dann wirklich gegeben, wo das Gefühl hast, die können jetzt machen, was sie wollen. Ja, die hat diese Saison, also jetzt das Kalenderjahr natürlich über mehrere Wochen, hat sich das so angefühlt. Ich glaube, wo du wegen dem Schlüsselmoment gefragt hast, ich habe das Gefühl, der Sieg in Basel im, was ist es gewesen, gerade wo der Stefan Lichtsteiner Trainer geworden ist, Anfangs Februar.
Das ist tatsächlich auch mein Moment, das Traumtor von Leonardo Bertone. Und sie waren nicht unbedingt sie sind nicht die bessere besser. Mannschaft. Genau.
Nach B-Noten, sie sind nicht besser in dem Match, aber sie gewinnen den Match beim Meister in dem seinem Stadion. Oder? Und ich glaube, von dort an ist irgendwie die Überzeugung da gewesen, wir sind diese Saison die beste Mannschaft von der Schweiz. Auch wenn wir gewinnen sogar Matches, die wir nicht müssen gewinnen. Oder?
Thomas, hast du einen Schlüsselmoment oder eine Schlüsselfigur in dem Ganzen?
Wo du in unserem internen Dokument geschrieben hast, was ist dein
in unserem hochgeheimen
Dokument geschrieben hast, dein Down-Moment, dann habe ich zuerst gedacht, ja, Elmin Rastoder, Anfangs 2026, sein Auftritt gegen GC, wo er einen Goal schiesst, zwei Assists macht und vor allem das zweite Assist, wie er das vorbereitet, das war eine absolute Granate gewesen. Aber dann ist mir eigentlich ins Inko etwas, was noch Ende letzte Saison passiert ist. Ich habe Andres Gerber getroffen, ein paar Tage nachdem sie als Aufsteiger festgestanden sind. Und ich habe ihn dann dort gefragt, sag mir mal, warum braucht es Thun in der Super League?
Hat er sich sicher gefreut über die Frage.
Und es ist sehr lange Antwort geworden. Die Quintessenz war dann am Schluss von dieser ganz langen Antwort, es kann nicht nur 12 IB oder 12 Basel geben. Man soll die Grossen nicht immer grösser und die Kleinen kleiner machen. Was soll denn das? Uns braucht es genauso, um einen Wettbewerb zu haben. Auch wir haben eine Geschichte. Es ist etwas dran am Knochen FC Thun. Und später im Gespräch hat er noch gesagt, komm, wir haben dann dort alles über die Geschichte vom FC Thun mit Sex und Wettskandal und Champions League und all das Zeugs. Und dann hat er gesagt, alles verjährt, aber auch das macht den Club aus. Er hat eine Geschichte zu erzählen. Er ist nicht 0815. Er hat ein Leben. Er ist wie das Leben. Siegen und Verlieren, Erfolg und Misserfolg, wunderschön und total verschissen. Und das sind so zwei Zitate von ihm, wo ich das Gefühl habe, die passen extrem gut zu dem Verein. Also eigentlich ganz gut wieder, weil ja, man hat schon gedacht, der FC Thun Meister Anfang der Saison. Also ich war quasi froh gewesen, überhaupt, dass sie aufsteigen dürfen. Und ich weiss, wo er dann gesagt hat, ja, das Ziel sei, also Anfang der Saison, das Ziel sei Top 6. Habe ich gedacht, ja, lieber André, es ist jetzt schon gut, es ist nicht gerade übertrieben, oder? Aber ja, nein, das ist eigentlich so mein Moment, den ich jetzt mit Thun verbinde, der jetzt nicht direkt mit dieser Saison zu tun hat, sondern einfach ganz grundsätzlich, wo es um den Club geht.
der Titel, Marcel, ist es ein Titel der Konstanz. Also wenn man guckt in den Club, Andres Gerber, Mauro Lustrinelli, Marco Bürki, Leonardo Bertone, es gibt ganz viele Personen, Nelson Ferreira, der Assistenztrainer, die den Club seit Jahrzehnten teilweise begleiten, die auch, als es schlecht gelaufen ist, als es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, man hat an die Idee geglaubt, man hat an das Personal geglaubt. Glaubst du, das kann auch irgendwie ein Zeichen sein an andere Clubs, dass irgendwie die Konstanz, dass es vielleicht wieder höher gehalten wird, dass man sieht, hey, wenn man vielleicht gerade nicht in einer guten Phase ist, es lohnt sich an Trainern, an Spielern, an Ideen festzuhalten?
Ich hoffe es. Also es muss irgendwo durch. Wir sind gestern bin ich im letzten Grund gewesen, um schnell einen gleichen Schwenk machen zu GC. Und dann hat der Florian Rath, unser ehemaliger Moderator, und ich uns überlegt, wer ist bei GC das dritte Mal in Folge? Also wer schafft den Barrage-Hattrick?
Das ist ganz einfach, weil man bei GC immer Ami Abrashi sagen kann. Genau. Das ist immer richtig.
Es sind aber tatsächlich noch drei weitere Spieler und wahrscheinlich noch der Harald Gärtner. Also es sind wirklich sehr, sehr wenig. Und ich höre und lese ständig bei jedem Club gefühlt Umbruch, Umbruch, Umbruch. In jeder Winterpause, in jeder Sommerpause. Wir haben das Gefühl, beim FC Basel kommt jetzt ein Umbruch, bei GC kommt zwingend einer. Beim FCZ wird es sicher auch einen geben. Bei IB wird es wahrscheinlich einen Umbruch geben, weil so viele Spieler werden gehen. Und jetzt schauen wir mal, wer vorne sind, welche Teams. Das sind nämlich die keinen Umbruch gehabt haben in den letzten paar Jahren oder keine gröberen Umbrüche. Und darum, ja, es muss ein Zeichen sein. Jetzt auch den Enrico Maaßen, haben wir über ihn auch schon geredet. Der ist Ende letzte Saison vor dem Out gewesen, wahrscheinlich in St. Gallen. Ich sehe nicht drei. Aber man war nicht zufrieden gewesen. Man hat nicht können zufrieden sein mit dem Resultat.
Man hat sich die Frage gestellt.
Genau, man hat sie sich auch müssen stellen. Das ist auch okay, genau. Aber man hat dann weitergemacht. Man hat ihm die zweite Saison gegeben. Und jetzt sind es zweite. Und zwar auch recht souverän. Es geht jetzt halt alles ein bisschen unter wegen dem FC Zürich. Das ist auch okay so. Aber ja, darum, zu der Frage zurückzukommen. Es muss ein Zeichen sein für alle anderen Clubs.
Ja, es ist ja, wenn man die Ranglisten anschaut, ist ja das Jahr herrlich. Also man muss nicht wahnsinnig tief sich die Gedanken machen. Auf den ersten vier Plätzen hast du vier Mannschaften, die mit dem Trainer in die Saison gegangen sind, die immer noch an der Seitenlinie steht. Und dann hast du, wenn es mir recht ist, den Mario Frick bei Luzern.
Genau, das sind die fünf, die entstellt ist. Voilà. Quasi, ja.
Und alle anderen haben, glaube ich, den Trainer gewechselt und stehen eben nicht auf den ersten vier Plätzen. Der Mario Frick auch nicht, das wissen wir. Aber es ist ja auch nicht so, dass man das nicht vor dieser Saison gewusst hat mit der Konstanz und mit der Eingespieltheit von einer Mannschaft und mit dem Wissen darum, wie der Trainer schafft, dass das ein Vorteil ist. Ich mag mich erinnern, das ist auch schon eine Ewigkeit her gefühlt. Vielleicht weiss es da der Thomas oder so aus dem Kopf. Also ich gehe jetzt nicht jahrzehntelweise zurück. Ich mag mich erinnern, wo Aarau noch in der Super League war. In der Super League, nicht in der Nationalliga. Haben die doch auch mal eine Saison angefangen, wo sie, glaube ich, ziemlich punktet haben am Anfang. Einfach weil sie irgendwie nur zwei Transfer gemacht haben, irgendwie der Trainer noch der gleiche war. Ja, dass sich das auszahlt, weiss man, was das Erstaunliche ist, dass man dann trotzdem so oft Geduld verliert. Also ich glaube, das wissen sie auch in Basel und in Bern und überall, oder? Die wollen auch eigentlich Konstanz. Und also es ist nicht Programm Umbruch. Umbruch ist halt einfach, weil man das Gefühl hat, es stimmt etwas nicht. Und vielleicht, wenn es eine Lehre gibt, oder? Und ich finde Enrico Maaßen eben ein schönes Beispiel, ich meine, dass der Mauro Lustrinelli mit dieser Mannschaft nach dem Aufstieg auch in der Superliga an der Seitenlinie steht, ist ja logisch, oder? Dass sie gegen den Enrico Maaßen eben an der Seitenlinie steht, das sind wir uns nicht mehr gewöhnt. Wenn die Saison vielleicht so läuft, wie die letzte gelaufen ist, St. Gallen. Und dort
aber es hätte auch am Lustrinelli noch schnell passieren können. Sie sind ja in der Saison vorher auch Sechster geworden, glaube ich.
Absolut, also ist, ja. Absolut. Und das Beispiel ist deshalb so schön, weil die sind genau in dieser Situation gewesen, Fragezeichen auf dem Tisch, oder? Sie haben nicht gefunden, das geht, geht überhaupt nicht mit dem Trainer und der Mannschaft, aber das Fragezeichen bringt die weiter, können wir unseren Erfolg erreichen? Und das ist, glaube ich, der Lehrplatz, wenn du Fragezeichen hast und nicht Ausrufezeichen, also wenn du nicht siehst, nein, es geht nicht mit dem Trainer, dann ist ja auch richtig und legitim, dass du wechselst. Aber wenn du Fragezeichen hast, dann glaube ich, solltest du noch mal drüber schlafen und die Sache lieber noch einmal oder zweimal mehr anschauen, bevor du irgendetwas machst.
Wir haben es auch heute geschafft, über den historischen Titel des FC Thun zu reden, ohne dabei vertieft über Trainer Mauro Lustrinelli zu reden, aber mit voller Absicht, weil Mauro Lustrinelli am Donnerstag in die dritte Halbzeit kommt, beziehungsweise wir kommen zu Mauro Lustrinelli in der Stockhorn Arena. Wir reden mit ihm und es ist perfekt. Er hat dann gestern auch noch ein Interview gegeben. Ich glaube, die Mannschaft verabschiedet sich jetzt für ein paar Tage nach Ibiza. Und er hat gesagt, ja, das Programm, das ist in seinem Alter nicht mehr gut. Er braucht jetzt 3-4 Tage, bis er wieder in den Rhythmus kommt. Und dann habe ich schnell durchgezählt. 3-4 Tage, das reicht perfekt. Donnerstag ist er wieder ansprechbar und redet sicher gern darüber mit uns, wie er das erlebt hat, wie das alles passiert ist.
Das Timing ist wirklich fantastisch. Hätte er nicht können besser machen.
Nein, sie haben es extra gemacht in Thun mit Rücksicht auf den Termin am Donnerstag.
Ich habe am Samstag habe ich vor dem Fernseher gesessen und dann habe ich auch das Interview von Mauro Lustrinelli gehört, wo er sich ein bisschen über den Schiedsrichter beschwert hat, kann man glaube ich so sagen. Und habe ich gedacht, okay, wenn die Version von Mauro Lustrinelli am nächsten Donnerstag bei uns im Podcast sitzt, dann könnte es entweder sehr, sehr unterhaltsam oder sehr, sehr kurze Sache werden. Aber ich glaube, es wird jetzt definitiv sehr, sehr unterhaltsam.
Es ist mir lustigerweise auch durch den Kopf, ja, wo ich einfach nur schon das Resultat gesehen habe und ein bisschen am Samstag noch mitbekommen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, jetzt müssen wir schauen, dass Thun irgendwie das schafft. Also sind wir auf Thun schauen, damit das auch eine gute Diskussion gibt unter der Woche mit dem Mauro Lustrinelli. Und was mir noch geschwind wegen Thun, bevor du wechselst, sorry Tilman, was schon auch beeindruckend ist, das habt ihr wahrscheinlich nie auf Band oder so mitbekommen, wo der Andres Gerber zu den Leuten geschwätzt hat im Stadion mit dem Mikrofon, also was sie zuerst jeden Spieler abgebeten haben, wie man das halt so macht. Und dann am Schluss hat der Andres Gerber gefeiert worden ist. Er hat dann auch gesagt, und das hat mich der beste Satz gedacht, bitte. Also hat den Fans gedankt, auch für dass sie jetzt in dieser Saison natürlich so zahlreich erschienen sind, aber auch gefunden. Ich hoffe, wir sind dann auch da, wenn es nicht so gut läuft. Oder?
Er weiß, was passieren kann, ja, er weiß es.
Er weiß, was kann passieren. Das Bewusstsein auch, aber auch die Wertschätzung gegenüber der Basis. Also wie wichtig dass das letztlich ist, dass das einfach das A und O ist von einem Club, oder? Wo man ohne eigentlich nicht existieren kann.
Darf ich auch noch meinen Lieblingssatz sagen von gestern?
Selbstverständlich.
Gestern Tagesschau geschaut, dann haben sie einen Bub interviewt oder eine Gruppe von Buben und dann hat einen reingerufen. Es fühlt sich an, wie wenn eine Blume in ihm würde wachsen.
Stimmt.
Das ist doch gut.
Das habe ich gesehen.
ein kleiner Junge, das klingt eher nach einem
also 13, 14
oder
vielleicht so.
Teenager.
Ja, so. Wirklich reingekräht, habe ich schön gefunden.
Direkt für die nächste Lyrikklasse anmelden.
Ja, ich würde das noch in Einspieler machen. Ja.
Überragend!
Es fühlt sich aus, dass der Blume in mir auf.
Lass uns zum FCB kommen, der im Sommer einen neuen Sportchef sucht.
Ich werde das seit Monaten immer wieder gefragt. Wir haben ein professionelles Verhältnis, das natürlich Höhen und Tiefen hat, aufgrund von Entscheiden, die wir hart diskutieren. Aber es gehört zum Beruf. Und das ist überhaupt kein Grund für meine Entscheidung.
Das war der noch Sportchef des FC Basel, Daniel Stucki, im Interview mit dem SRF. Spricht über seine Beziehung zu David Degen. Es gab Gerüchte, dass er den Club verlässt jetzt im Sommer, ein Jahr vor Vertragsende. Vielleicht auch, weil die Beziehung zwischen ihm und dem Präsidenten nicht mehr ganz so angenehm, nicht mehr ganz so produktiv, nicht mehr ganz so gut ist. Olli, weißt du, was ist genau der Grund, dass Daniel Stucki sich dazu entschlossen hat, jetzt im Sommer schon abzutreten als Sportchef?
Also ist ja immer die Grundsatzfrage, stimmt alles, was sie sagen, oder? Ich glaube, dass es stimmt, dass es sein Entschluss ist und dass der greift ist wahrscheinlich seit, ich würde jetzt mal sagen, Dezember oder sogar November. Und ich denke, und das sagt ja so niemand, dass es schon stark damit zusammenhängt. Ich meine, Sportdirektor, wenn du den Job richtig machst, ist er relativ anspruchsvoll und anstrengend, das wissen wir. Ich behaupte, er hat ihn relativ richtig gemacht. Nicht alles richtig gemacht, da geht es nicht, aber er hat den Einsatz gegeben, er hat die entsprechenden Stunden geschafft, pro Woche, pro Tag. Also wissen wir, ist jeden Tag musst du arbeiten und eigentlich 24 Stunden quasi fast erreichbar sein, so einen Job, wenn du ihn richtig machst. Und dass das per se viel Substanz kostet, ist mal so. Bei einem Club wie dem FCB sicher mehr als jetzt halt zum Beispiel zu Thun. Das glaube ich, da wird auch niemand widersprechen.
Und bei einem Chef wie David Degen vermutlich auch noch, allein das weil er Ahnung ja von der Materie dazu, hat, sich
wer
auskennt.
Ist der Chef? Hat er eine Ahnung von Transfer? Ja, hat er, oder? Also, der ist auch schon bei wichtigen sportlichen Fragen hat sein Wort auch Substanz und auch Gewicht, oder? Und es heisst aber, es sei quasi zum grossen Clash gekommen dort im November, ich glaube nach dem Lausanne-Match, was sie dort so ablusen. das heisst aber nicht von Seitendägen oder Stucki. Das ist da, wo halt gerüchteweise, weißt wie Basel tickt, oder? Da hast du eigentlich die lustigsten Gerüchte, die gar nie sich bewahrheiten. Aber ich glaube, das hat abgenutzt. Die ganze Trainerfrage Mann, ja. Da ist klar, da ist der Stucki auf der Seite Geduld gsi, auf der Seite.
Auf der Seite FC Thun.
Auf der Seite FC Thun quasi. Und das ist, glaube auch ein Kampf gsi, probieren gegen, ich sage jetzt nicht einfach nur gegen den David Täger, aber dort irgendwie das möglichst lang so zu ziehen. Und sie haben sie dann gleich nicht anbekommen, dass irgendwie eine Ruhe reinkommen wäre, dass am Schluss nicht in Salzburg so verlierst und findest, wir müssen jetzt den Trainerwechsel auch wieder mit einem Fragezeichen. Das wäre das Jacka, allein schon vom Zeitpunkt her, dass das nicht ein guter Zeitpunkt ist, haben wir schon 100-mal gesagt. Aber ich glaube schon, er ist sehr strukturiert. Das ist jetzt nicht unbedingt um David Täger seine Methodik oder Struktur und ich sage jetzt auch eine Linie, wo man konstant verfolgt. David Täger kann heute die Idee haben, morgen die und übermorgen noch vier andere, oder? Und ein Stückchen das Ganze nachhaltig wollen schaffen, Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht heute schon gesehen ist, was es bringt. Aber vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr siehst, was es bringt. Ich glaube, da hat er sich auch in dem Setting, wo ist, vielleicht abgenutzt, vielleicht zu wenig auch irgendwo gesehen, dass es in die Richtung geht, wo er sich würde vorstellen in gewissen Sachen.
Und Thomas, es gab im Winter den Verkauf von Jonas Adjetey, wo irgendwie quasi öffentlich geworden ist. Es gibt zumindest in dem Punkt gibt's unterschiedliche Auffassungen. Der Club hat sich entschieden, aus finanziellen Gründen zu verkaufen. Daniel Stucki und die sportliche Leitung hätten das anders entschieden. Ist es auch mit dem Hintergrund irgendwie für dich überraschend gekommen, dass als du jetzt gelesen hast, dass er im Sommer schon abtritt? Oder war das im Grunde auch ein bisschen absehbar, spätestens da dann?
Nein, überhaupt nicht überraschend, weil der Uli hat ja schon längere Zeit die Mutmaßungen in dem Podcast transportiert, dass ein Stucki seine Zeit könnte zu Ende gehen. Das erste Mal glaub, wirklich getreten, um den Trainerwechsel von Manja zum Lichtsteiner. Und wenn du so den Adjetey-Transfer ansprichst, Herr Tillmann, man muss ja sagen, hat der Degen sich zu Recht durchgesetzt, wenn du siehst, was der Adjetey in Wolfsburg leistet, nämlich nichts. Und er ist in Basel auch, also ich verstehe so einen Transfer sowieso nicht, aber für 10 Millionen rund den Spieler zu holen, weil er auch in Basel ein ständiger Gefahrenherd war. Also dort hat sich der Degen zu Recht durchgesetzt und möglicherweise sind das halt dann eben so Sachen, wo bei einem Stucki halt Spuren hinterlassen und das mit einem Degen ein paar Jahre müssen zusammenarbeiten, denke ich mir, ist sicher eine gewisse Herausforderung.
Ja, und es ist natürlich mal wahrscheinlich ermüdend oder du weißt, ich habe in der sportlichen Leitung, wenn es wirklich um so Entscheidungen geht, dann geht das Finanzielle vor, das kann ja sein, aber es macht die Arbeit natürlich nicht einfacher. Dann kommt das Familiäre, der Rundumjob und es ist natürlich auch so, dass Daniel Stucki, obwohl man das Double gewonnen hat, trotz der Shaqiri-Rückkehr, wenn man die Kommentare gelesen hat auf seinen Rückzug jetzt im Sommer, es ist viel, endlich ist er weg, zum Glück. Also man kommt auch nicht nur Dankbarkeit, obwohl die erste Saison von ihm natürlich extrem erfolgreich war.
Ja, es ist einfach krass, wie schnell das geht, oder? Zuerst kommt irgendwie alles super, eben Shaqiri kommt zurück, du wirst Meister, überraschendes Double und nachher machst du halt dann mal ein paar Transfers, die ich nicht ganz so einschlägt, obwohl du eben Agboni von Sala, würde ich jetzt sagen, Oli, sind schon eher Enttäuschungen gewesen.
Ich
dann
glaub,
sind
Moritz
der Traoré
und
Otele.
Stimmt, den habe ich schon fast vergessen. Nein, aber Traoré und Otele, die dann noch lange da gewesen sind und wo man vielleicht auch lieber im Sommer mehr Geld hätte wollen einnehmen und so weiter und so fort. Also es ist krass, wie schnell das geht. Ja.
Ja, und es ist die du aufgezählt hast, oder? Es sind ja eigentlich die Defensivtransfer, die sie gemacht haben, oder? Da kannst du von mir aus noch diskutieren darüber, aber da ist sicher ein Tsunemoto, der eigentlich ein guter Transfer war. Ihr kennt meine Meinung zum Daniliuk. Omer Agic hat jetzt zuletzt nicht brilliert, wobei da sind wir ja auch schon wieder im Winter-Transferfenster. Aber
ein Quentin zum Beispiel hat man ja schon auch mehr sich erhofft.
Ja, aber in der ganzen Offensive, ja. Das sind doch einige Namen. Also es fängt ja schon beim Quentin an, oder? Im Mittelfeld. Genau. wo halt jetzt niemand eigentlich Stand heute unter dem Strich so dasteht, dass man sagen, das war jetzt wirklich ein Plus gewesen, das ist eine gute Sache, haben wir das gemacht. Oder?
Aber Olli, du sagst ja immer, es braucht mehrere Transferphasen, um das Wirken von einem Sportchef oder einem Sportdirektor überhaupt beeinflussen zu können.
Das ist die Überzeugung.
Daniel Stucki war jetzt 2 Jahre im Amt. Man kann sagen, die erste Saison extrem erfolgreich, wenn man auf die Titel guckt. Die zweite weniger erfolgreich. Aber kann man seine Arbeit überhaupt einschätzen nach nur, in Anführungszeichen, 2 Jahren?
Aufgrund von dem, was war, glaube ich, wäre es verfehlt. Einfach das Gefühl, ja, so ist es und nicht anders. Also auch der Erfolg kannst du ja nicht genau quantifizieren, was ist jetzt sein Anteil genau. Ich glaube dort, dass der David Degen bei der Transfer logischerweise mitmacht und irgendwie auch vielleicht mal eine Idee hat, die gut ist. Also jetzt, wenn es um das geht, was wir zusammengestellt haben, zum schliesslich das Double holen. Das wissen wir ja alle. Also dort kannst du es weniger sagen. Ich glaube, sein grosser Anteil an dem Erfolg, der war letzte Saison, ist eben der Faktor Ruhe, den er reingebracht hat, der Faktor irgendwie auch interne Kommunikation, aber auch nach aussen. Ja. Ich glaube, dort war er von einem Gewicht für den Club, der per se historisch immer schon, seit wir denken können, sehr volatil natürlich war, wenn es um Stimmungslage gegangen ist, etc. Und wo natürlich unter dem David Degen tendenziell noch ein bisschen hektischer geworden ist. Das wissen wir auch. Eben allein die Zu- und Abgänge, die jetzt ja einzig im letzten Sommer rechnet, so wirklich, wirklich außerordentlich war. Ich glaube, dort war er wichtig und ich glaube, dort ist er aber auch in dieser Saison, wo jetzt halt nicht alles so passt hat, wie man sich das vorgestellt hat, immer noch wichtig gewesen, oder immer noch wichtig bis dahin. Und ich habe schon das Gefühl, es ist ein Verlust. Also kommt natürlich immer darauf an, wie man den Abgang auffängt, ob man eine Figur findet, die dem Club noch besser tut, sage ich jetzt einmal. Ich finde, Daniel Stucki hat dem FC Basel gut da auf vielen Ebenen.
Aber siehst du eine Figur, die ihm noch besser tun würde? Oder siehst du einen Kandidaten, einen Nachfolgekandidaten, einen offensichtlichen, oder?
Es müsste jemand sein wie Daniel Stucki, der eben irgendwie weiss, dass er mit dem David Degen viel Arbeit auch hat und viel Gespräche und das aushaltet und auch kann dem umgehen. Und dort bin ich eben, finde ich, ist die Auswahl nicht wahnsinnig gross. Da kommt mir nicht so viel Schlaues in Sinn, ehrlich gesagt.
Thomas, der Name Carlos da Silva, war Sportchef, hat die Position ausgeführt in Lugano, kommt aus der Region, kennt den Club. Wäre das für dich einer, wo du sagen könntest, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das eine Lösung wäre?
Also bei dieser Personalie, ich habe zu vielen, ganz vielen Sachen gerne eine Meinung, aber zu dieser Personalie, da ziehe ich jetzt also den Joker. Also da... Du hast ja in dem hochgeheimen Dokument auch noch andere Namen reingebracht, wie Zuberbühler und Stocker und ich weiss nicht, was alles. Also wie auf den Zuberbühler kommst, weiss ich, bin ich ganz leicht ratlos, so viel Fantasie zu haben.
Du wüsstest natürlich, dass David Degen sich intensiv mit Pascal Zuberbühler beschäftigt hat, bevor Daniel Stucki Sportdirektor gewesen ist. Er hätte ihn gerne in Basel gehabt und es wäre jetzt vielleicht wieder eine Idee.
Ja klar, wenn der Zuberbühler hätte so einen Jockey-Job in der FIFA, dann tust du ja nicht der FC Basel an.
Den hat er aber auch schon vorher. Also ja,
er auch schon gehabt. Ja.
Aber der Stocker, also der schafft noch dort? Oder
Stocker
was ist der Stand?
Dort, also das letzte Mal öffentlich geschwätzt hat, hat er gesagt, er will nicht mehr Sportchef werden. Das sind kein Ziel mehr. Hanker um, je nachdem, wie man mit ihm redet und was man bietet, sieht ja vielleicht die Welt auch wieder anders aus. Aber auch der Valentin Stocker weiss ich jetzt nicht, ob er der Richtige ist in dem Setting, wo in Basel herrscht.
Also als Sportchef musst du auch arbeiten, oder?
Genau, das ist sicher ein Punkt, der könnte gar nicht so behagen.
Also die Namen, die ich mir notiert habe, die ich gefunden habe, Valentin Stocker, haben wir darüber geredet, Carlos da Silva, Michael Lang ist ein Kandidat, der macht den Posten jetzt beim FC Wiel, ist aber natürlich auch neu. Dann gibt es die 2 Personen, die von Manchester United kommen sollen, Marco Filipovic, Andreas Herrmann. Wäre das auch irgendwie denkbar, dass man wieder ein bisschen eher zur Sportkommission hingeht, gar nicht die eine Person hat, beziehungsweise dass einer aus dem Kreis nach außen vertritt, aber dass man eher wieder im Gremium mehr also agiert, auch nach
die
außen.
Die jüngere Geschichte vom FC Basel oder die Geschichte vom FC Basel in der Ära Degen sagt ja auch, sagt der Modell löst das andere ab, bevor dann das andere Modell irgendwann dann wiederkommt. Oder? Von dort her ist es schon möglich, dass man kein Sportdirektor wird haben in der näheren Zukunft. Ja. Dass halt die 2, die von Manchester kommen sollen, ist ja immer noch nicht offiziell, dass die dann gewisse Sachen eben machen, die vielleicht jetzt der Sportdirektor gemacht hat und dass man sich einfach noch mal ein anders aufstellt. Das ist gut denkbar, aber das ist dann halt auch wieder die Frage, wie viel, also ich sehe jetzt nicht unbedingt die zwei dann Kommunikation nach außen betreiben? Wer macht das denn künftig? Weil das ist ein grosses Plus von Daniel Stucki. Und heisst das, der David Tage müsste wieder? In der Vergangenheit hat er ja das immer so Phasen gehabt, wo das dann ist er wieder angestanden und dann wieder ganz lang nicht, oder? Auch wenn sie keinen Sportdirektor hatten. Und er kann eigentlich dort nicht die Lösung sein, obwohl er vielleicht müsste regelmässig nach außen kommunizieren aufgrund von seinem Namen, von seiner Funktion. Er ist ja letztlich, wenn man jetzt den Shaqiri mal noch weglässt, der ja irgendwie gerade das Gesicht ist von dem Club, weil es einfach der Shaqiri ist. Aber eigentlich ist es ja der David Tager, oder?
Vielleicht kann ja der Teil mit der Kommunikation nach außen einfach dazu übernehmen. Das fände ich jetzt noch, voilà. Das fände ich jetzt noch cool.
Oder Sharon Shaqiri in so einer Übergangsphase, genau. als Spielersportchef.
Das haben wir ja alles auch schon. Wir hatten ja schon Alex Frey, wo der Trainer war. Also erstens noch ein relativ unerfahrener Trainer, der frisch beim FCB. Klar kennt er den Club, ist ja FCB, eben das rot-blaue DNA, wo man immer wieder sagt. Aber der hat ja dann auch müssen, sämtliche, du magst dich gut erinnern, sämtliche Sachen erklären, also auch auf Verwaltungsratsebene und so, hat dann das auch gemacht, weil er ist ja der Alex Frey, oder? Aber das ist auch nicht optimal gewesen.
Lass uns doch zum nächsten Sportchef kommen und der heißt Alain Souter.
Ja, es war so gewesen, dass sich eine Situation aufgetan hat, dass es eine Möglichkeit hat gegeben, dass der Peter Zeidler schon vorher anfährt, bevor das die Sommerpause kommt. Er ist einverstanden gewesen, dass wir jetzt schon anfangen und wir sind beide der Meinung gewesen, dass das der beste Zeitpunkt ist zum Einsteigen.
Das war Alain Souter, der über den neuen Trainer der Grasshoppers redet, ab dem nächsten Wochenende, Peter Zeidler. Marcel, ein bisschen Problem, wir können bei Geetze mit Peter Zeidler anfangen, mit den Fanprotesten oder mit der Barrage. Hast du eine Präferenz?
Uff.
Oder sollen wir direkt bei Peter Zeidler bleiben? Wenn wir
jetzt schon mit Peter Zeidler. Fangt schließlich heute an. Heute ist sein erster Tag.
Genau, und macht es natürlich genauso, dass es nicht mehr in die Aufnahme schafft. Wir verpassen die Pressekonferenz ein paar Stunden, nachdem wir aufgenommen haben.
Genau.
Peter Zeidler ist ein Name, der auch schon gefallen ist, der auf den ersten Blick sehr, sehr viel Sinn macht. Allein mit seiner Beziehung zu Alain Souter, irgendwie auch ein bisschen der Fußball, den er steht. Auch, dass er verkaufen kann im Gegensatz zu seinem unmittelbaren Vorgänger Gernot Messner, ist eine Wahl, die Sinn macht. Aber bist du überrascht, dass es jetzt nochmal gewechselt ist, dass man jetzt wirklich so kurz vor der Barrage wechselt? Oder ist es im Grunde unbedingt nötig gewesen, weil es einfach so nicht weitergehen kann?
Ich finde, es ist unbedingt nötig gewesen. Ich habe aber schon gedacht, dass es früher passiert. Ich habe eigentlich gedacht, ja, eigentlich, warte mal, das 0-4 gegen Sion, dort zum Beispiel, hätte ich gedacht, gut, ist Peter Zeidler noch nicht frei gewesen. Oder dann nach dem 0-2 gegen Losanuschi, ganz klar. Also, ich glaube, es ist bitter nötig gewesen. Ich hätte gedacht, das passiert früher, aber eben der Peter Zeidler ist erst jetzt frei geworden. Darum ist es passiert. Und ich finde, vor der Tatsache, dass der Gernot Messner wirklich nicht, also das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit ihm, es tut mir leid, mit ihm in die Barrage gehen. Du kannst nicht mit ihm die Match bestreiten. Und dann musst du wechseln. Und wenn der Peter Zeidler frei ist, dann Holschen.
Weil er einfach schlecht ist, der Gernot Messner, oder? Ja, wenn du das also so klar sagst.
Ja, also weißt du, die Mannschaft hat wie nichts mehr. Also ich bin nicht immer Fan von Gerald Scheiblinger, aber man hat irgendwie noch, eben den Plan, hat man immer gesagt, hat man jetzt wirklich Monate hinweg gesagt, wo der Gerald Scheiblinger dort war. Das geht sich. Es hat einen Plan, es hat irgendeine Struktur und eine Idee dahinter. Jetzt beim Gernot Messner hat man nur noch den Ball vorgekickt, also der Hammel hat auf den Michi Frey vorgekickt und der probiert irgendwie den Ball auf den Jonathan Aspiensen abzulegen. Und das hat gegen Quinti vielleicht mal geklappt und dann hat man das 1-0 gemacht und dann ganz, ganz spät noch das 2-0 durch den Michi Frey wieder nicht mehr hat mögen rennen, aber sonst ist nichts rum. Also das Team ist noch viel, viel schlechter geworden. Es ist kein Feuer da, es ist eine komplette Leere, keine Spannung. Die Spannung ist komplett weg, auch wenn man den Match klar, sie sind 60 Minuten in Unterzahl, aber es ist nichts da. Und das finde ich hat mit dem Trainer zu tun, das hat auch zu tun damit, wie er auftritt. Er verkörpert genau das gegen aussen, oder? Es ist, und dann denke ich, wenn er gegen innen, in der Kabine, so redet wie gegen aussen, ja, dann schlaft er vor dem Match Gesicht ein, leider.
Thomas, du kennst Peter Zeidler von uns am besten. Also kommunikativ können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass er definitiv ein Fortschritt ist. Wir können uns, glaube ich, auch darauf einigen, dass Peter Zeidler einer ist, der was entwickeln kann in einem Club. Aber siehst du ihn jetzt auch in der aktuellen Situation als gute Lösung an, dass er eben kurzfristig helfen kann im Hinblick auf die Barrage?
Ich meine, was ich sicher kann, für das, was ich sorgen kann, ist Leben. Also ich meine, eine viel totere Mannschaft als das GC ist ja gar nicht mehr möglich. man kann jetzt alle Schuld dem Messner geben. Das ist richtig. Der Hauptschuldige ist nicht der Messner, der Hauptschuldige ist Alain Sutter, der auf die absolute Schnapsidee gekommen ist, den überhaupt als Trainer zu installieren. Ich meine, der Trainerwechsel vom Scheiblehner zum Messner, das ist etwa gleich, schliesst sich etwa gleich wie der Wechsel vom Mannje zum Lichtsteiner. Also überhaupt nicht. Und das ist einmal ein Sutter seine Schuld, ganz, ganz allein, weil er ist der allein Verantwortliche in dem Verein, er will ja die Macht haben, also hat er auch die Verantwortung und wenn er die Verantwortung hat, ist er auch für das Schlechte verantwortlich, zuständig. Und jetzt mit dem Zeidler, das ist jetzt die absolut letzte, wie sagen wir immer so schön, die letzte Patrone, die er noch zieht. Also ich meine, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass es noch eine Mannschaft gibt in dieser Liga, die noch schlechter ist als GC. Das geht eigentlich ja gar nicht. Und das ist der FC Winterthur, der muss sich ja hinter sich, dass er gegen das GC keine Chance gehabt hat. Ja, der Zeidler ist kommunikativ stark. Er ist vielleicht jetzt nicht gerade zwingend der Trainer für eine Abstiegsmannschaft, aber zum Leben reinbringen ist er natürlich perfekt und er hat einen Enthusiasmus, und auch eine positive Ausstrahlung als der Scheiblehner.
Es ist ja schon, was für Spieler geholt worden sind bei GC, oder? Da kann man, finde ich, dem Sportchef immer sagen, ja, du hast jetzt halt die falschen Spieler geholt. Aber wir wissen ja noch, wie wir im Winter geschwätzt haben, wir haben quasi Transfersieger GC ausgerufen, oder? Dass das nicht aufgeht, das weisst du einfach nicht immer im Vornherein. Oder, gewisse Sachen kannst du vielleicht sehen oder andere nicht. Aber die wirklich spektakulärste Entscheidung, die Alain Sutter in dieser Saison gefällt hat, ist schon der Trainerwechsel, oder? Und da bin ich total beim Thomas. Ich glaube, das sieht kein Mensch anders. Oder? Und da fragt man sich einfach, wie hat man zu dem Schluss kommen können, dass das eine gute Sache ist. Und im Prinzip, ob jetzt der Zeidler im richtigen Moment am richtigen Ort ist oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Es ist einfach besser, wenn er jetzt Trainer ist, wie wenn man das einfach so hat weitergemacht. Und man will sich ja auch nicht dem Vorwurf am Schluss müssen aussetzen, falls das in die Hose geht mit der Barrage. Es kann auch mit dem Zeidler in die Hose, da sind wir uns auch einig. Aber wenn das mit Gernot Messner in die Hose gegangen wäre oder würde in die Hose gehen, dann wird man natürlich ewig den Vorwurf hören. Das ist auch, weil ihr aus welchem Grund auch immer den U21-Coach dort an die Seitenlinie gestellt habt. Oder?
Ja, ich habe aufgeschreckt, um etwas zu sagen, aber dann habe ich den Oli ausreden lassen und er hat absolut recht. Also ich sehe es auch so. Es ist nicht so, dass ich sehe, dass der Gernot Messner jetzt irgendwie der Hauptschuldige ist. Es ist so, er hätte einfach nicht Trainer werden.
Man hat nach zwei Spielen hat man sich ernsthaft überlegt, schon zum Wechseln. Eben nach dem 0-5 in Genf und dem 0-4 in Sion. Oder gegen Sion, besser gesagt. Gegen Sion. Und dann ist halt dann dummerweise das 2-0 in Winterthur gekommen, wo sich der Messner gewisse Zeit gekauft hat damit. Ja, sonst wäre es dort ja schon, wenn der Match in Winterthur verloren hätte, hätte es dort schon den Wechsel gegeben.
Mastermann ist immerhin nicht so blauäugig und sagt, Peter Zeidler ist jetzt unser Trainer bis Ende der Saison, sondern ist klar, er bleibt auch, wenn sie in die Challenge League absteigen sollten. Und dann sind wir beim Thema Barrage und da ist ja immer noch unklar, wie wird gespielt, wo, wann, warum überhaupt und braucht man das noch? Kann man nicht direkt sagen, der Club aus der Challenge League geht hoch, wenn GC noch nicht mal ein Stadion hat. Gibt es irgendein Update oder eine Tendenz, wie die Barrage jetzt ausgetragen werden könnte?
Hey, ja, es ist ein Zeug. Es wird, glaube ich, immer noch fleissig verhandelt. Ihr habt es ja auch letzte Woche durchgeholt. Tendenz jetzt sieht es, so wie ich gehört habe, nach Spiel einen Tag für verschieben aus. Also beide Hin- und Rückspiel. Das heisst, statt 20. und 23. Mai wäre es jetzt 19. und 22. Mai und das würde dann Metallica auch lange, beziehungsweise den Leuten.
Und das heisst, aber das Hinspiel bleibt beim Challenge-Ligisten, das Rückspiel dann in Zürich.
Genau, dann könnte man es im letzten Grund machen und das würde dann auch lange bis zum 27. Mai das Konzert aufgebaut haben, beziehungsweise die Bühne und alles, was dazugehört. Genau. Das ist so der letzte Stand, wo ich kann. Können Sie, dass das in den nächsten Tagen rauskommt oder währenddem du am Produzieren bist? Da?
Gut, dann nehmen wir es noch rein. Dann haben wir es immerhin schon gesagt und vor allem gewusst. Und dann kommen wir noch zum dritten Thema. Der Konflikt zwischen den Fans und den Besitzern Los Angeles FC. Es gab letzte Woche Proteste der Fans. Thomas hat einen Kommentar geschrieben, er hat es mit "verpisst euch" übersetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die völlig korrekte Übersetzung aus dem Englischen ist, aber wir lassen das mal so stehen. Und es ist jetzt dazu gekommen, dass dann an Anfang letzter Woche LAFC sich dazu geäußert hat, mit einem doch relativ bemerkenswerten Statement, finde ich. Also es hat irgendwie, ist relativ deutlich der Standpunkt klar gemacht worden, was die Konsequenzen wären, wenn man geht. Man hat aber auch gesagt, wenn es eine Lösung gibt, dann wären wir bereit für einen Teilverkauf, für einen Vollverkauf. Was ist so dein Eindruck, deine Reaktion auf das Statement von LAFC?
Ja, also was ich auch noch dazu habe, ist, sie haben ja sogar noch auch die Liquidation eigentlich in den Raum gestellt. Also sie haben ja sogar noch am Schluss geschrieben, eben falls das ist, was ihr wollt, dann sind wir auch bereit, über das zu reden. Hey, klar sind die angezeigt gewesen, nachdem die das Banner gesehen haben. Und ich verstehe das. Und ich verstehe das, dass man irgendwie sich so ein bisschen fragt, wie kann denn das sein? Wir buttern 15 Millionen pro Saison rein, verlieren in 3 Jahren fast 50 Millionen und die kommen uns so. Das sehe ich und es ist ein bemerkenswertes Statement gewesen. Es hat mich auch überrascht in der Deutlichkeit.
Aber es ist lustig, weil gewisse Leute haben das interpretiert als, hey, der Club ist uns egal, nehmt den, macht damit, was ihr wollt. Andere haben aber gesagt, es ist schon ein Statement für den Club, dass wir sind schon weiter da. Auf welche Seite schiebt man das?
Ja, es hat ein bisschen von beidem drin, oder? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, es hat genau das, also man kann, glaube ich, in gewissen Zitaten oder gewissen Stellen kann man genau das rauslesen, dass sie keinen Bock mehr haben auf das Ganze und eigentlich lieber würden der Verein loswerden, aber andererseits schreiben sie ja eben auch, hey, ja eben, wir wollen einen geordneten Übergang und wir wollen dass sie gute Hände kommt. Weil wenn sie ein Angebot gibt es offenbar so, aber aus Sicht von der jetzigen Besitzer ist die Finanzierung nicht gewährleistet. Das heisst, irgendwie heben sie ja schon noch an dem fest. Eben, und ich glaube, darum kann man das wie so und so lesen. Das ist ja irgendwie so das Bemerkenswerte daran, finde ich.
Aber was sind das für Angebote? Hatte Thomas S. aus Zürich irgendwie 10 Franken hingelegt und gesagt, hey, dann würde ich schon machen?
Das weiß ich nicht. Das geht aber so unter den Fans. Und das ist halt schon auch ein Teil von dem Ganzen, warum sie wütig sind. Geht es um, dass es Interessenten gibt mit Schweiz oder sogar Zürich-Bezug. Eben auf Seite LA ist ganz klar, dass das nicht gewährleistet ist oder dass das zu heikel ist oder zu unsicher und darum gehen sie dort nicht drauf ein.
Gut, aber die Spekulationen gibt es ja schon länger, dass da irgendwelche Zürcher sollen rum sein. Ich meine, LA hat jetzt einfach gezeigt, jetzt haben wir die Nase voll. Wir lassen uns nicht auf den Nasen rumtanzen von irgendein paar Krawallbrüdern, wo am Ansehen vom Verein schadet und wo sich über den Verein erhebt mit der Parole «Wir sind GC, was sind ihr?». Oder? Und das ist einfach eine arrogante Haltung, wo die LA einfach irgendwann mal die Hutschnur drinnen war und das hat zu tun gehabt, mit dem Vorfall beim Cup-Spiel in Lausanne gegen Lausanne-Uschi und eben auch mit dem Transparent, dem Fuck-Off-Transparent. Und das ist jetzt, irgendwann ist das einfach jetzt, ich denke, das ist jetzt ein Schuss vor den Bug für alle, wieder zur Besinnung zu kommen. Und sonst würde ich denken, dreht es dann irgendwann mal den geordneten Rückzug an. Oder? Ich meine, der Andras Gurovic als Vizepräsident, der da die Finger drin hatte bei der Verpflichtung von denen Los Angeles, hat ja dann in der ersten Euphorie von 10 Jahren geredet, wo die werden die Rechnungen zahlen. Also die Prognose gebe ich jetzt ab. Die machen sicher nicht 10 Jahre weiter bei GC. Sie wären ja, ganz ehrlich gesagt, auch blöd, weil es ist ja so erstaunlich, dass man sich an dem Club noch die Finger verbrennen will.
Man darf jetzt aber schon auch nicht einfach im LAFC irgendwie die grossen Philanthropen sehen und wo da irgendwie ein Charity-Projekt in Zürich machen. Also die haben auch Ziel gehabt und das Ziel ist nicht gewesen, einfach, dass die Fans zufrieden sind oder dass man wieder irgendwie einigermaßen ansehnlichen Fußball spielt und mal nicht in die Parage geht, sondern die haben auch wollen Geld machen. Also weißt, ich finde so, eben, es wirkt jetzt so ein bisschen, dass das Statement auch, eben, man kann das wie auch so lesen im Sinn von, ja, aber hey, wir geben euch so viel Geld und ihr seid so böse zu uns. Und nicht, um jetzt das Fuck-off irgendwie rechtfertigen, überhaupt nicht, aber auch die haben ja, für die ist GC auch ein Geschäft, nicht ein Charity-Projekt.
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja, aber man kann es ein bisschen so lesen, oder? Weil ich finde, es wirkt wie so, hey, wir sind jetzt irgendwo durch ein bisschen beleidigt, weil wir sind ja die grossen Wohltäter für GC. Und so einfach ist es dann schon nicht, finde ich.
Sie sind nicht mit dieser Haltung gekommen, genau. Wir kommen hier als Mäzenen, oder?
Genau.
Und nein, das ist ja schon klar, aber es geht doch darum, wie du behandelt wirst, dass es erkennt, Dialog gibt zwischen den einzelnen Parteien, ist ja offensichtlich. Und dass du dir als Besitzer, egal mit welchen Absichten das jetzt dran bist, dass du dir das nicht musst gefallen lassen. Ich meine, ohne ist ja auch logisch. Und ohne die, wie vorher schon, ohne Chinesen von Fosun, gibt es GC in dieser Form nicht. Dann geht GC von mir in die zweite Liga regional schutten.
Ja, aber das gibt es sicher das nicht mehr
in der Super League. Und das ist das, wo diejenigen, die gehen, mögen in der Kurve, die haben nämlich genau 0,0 dazu beigetragen, dass GC den Namen hat.
Ja, aber du musst das ein Stück weit, weißt du, das ist auch okay, du musst dir das nicht gefallen lassen, wie du das richtig sagst. Du kannst dich auch so äußern, wie LA jetzt das macht. Das ist völlig in Ordnung. Aber du musst dir schon auch immer bewusst sein, A, du brauchst Basis, egal wie gross oder klein sie ist. Und B, es ist dann schon auch eine Folge von Wechselwirkungen. Also wenn der GC jetzt Vierter wäre, statt Zweitletzter und zum dritten Mal hintereinander im Parasch geht, wenn das GC nicht die Ausstrahlung hat, was jetzt halt gehabt hat, die letzte, ja, kannst du eigentlich sagen, die Zeit, wo jetzt LA da drin ist, klar, vorher ist es auch schon nicht lässig gewesen, dann wäre das auch ein bisschen anders, wenn sie nicht den Geschäftsführer gehabt hätten, etc. Also einfach nur sagen, wir haben alles richtig
das gemacht,
dass wir die Lücken auffüllen finanziell, kannst du dann auch nicht.
Ich wollte jetzt nicht Sprachrohr sein von LA, also weiter wäre jetzt eine völlige Fehlbezeichnung von mir. sie wissen das selber, dass viel falsch gemacht haben. Das ist ja offensichtlich. Ich meine, die haben ja, du machst ja viel falsch, sonst musst du ja nicht 15 Millionen müssen reinbuttern, ein Prozess, also 15,2 sogar noch ganz genau. Ja, sie haben sich auch auf die Personalien alle Sutter verlassen und abgestützt und dort viel erhofft. Und das ist das muss man halt einfach sagen, das ist jetzt einfach die grosse Enttäuschung, wo GC hat.
Bei dort, das sage ich nochmal, gell, Thomas, du bist dort nicht dabei gewesen, wo wir das besprochen haben. Ein Sportdirektor nach einem Jahr abschliessend beurteilen, dünkt mich einfach verfehlt.
Eben, ich will nur sagen, dass es. Ich sehe den Frust, oder ich verstehe, dass die Eigentümer von LA das nicht geil finden. Aber eben, ich finde es einfach nicht ganz so schwarz-weiß. Ich finde, man kann nicht einfach sagen, oh, das sind aber mega gute, wie die es, darum habe ich das gesagt, weil die jetzt so Geld reinbuttern und dafür werden sie beleidigt. Weil man muss schon das Ganze, eben, die Sprache und Ausschreitungen und alles ist, natürlich ist es zu viel, aber man darf das schon auch sehr, sehr kritisch sehen. LA ist im Januar 24 gekommen. Die waren noch nie irgendwo anders gewesen als auf dem Platz 11. Die haben nicht einen Transfer gemacht, der dem Verein in Zukunft irgendwie nachhaltig kann, irgendwie Millionen in die Kasse spülen. Klar, sie sind beteiligt an den Leihspielern von Bayern, Iran Kunda, Zvonarek und Aspiensen. Das gibt vielleicht ein bisschen Geld. Iran Kunda lassen wir sogar noch weg. Zvonarek und Aspiensen sind die einzigen guten Transfers gewesen. Also weißt du, man darf das schon sehr, sehr kritisch sehen. Und das meine ich. Es sind nicht einfach nur eben Philanthropen, die jetzt da einfach eine super Arbeit
Nein,
machen.
Nein, überhaupt nicht. Das macht ja das Problem so gross. Aber ich meine, das ganz grosse Problem ist, dass die von Los Angeles gesichtslos sind. Sie sind nicht präsent. Man spürt die Führung nicht. Wenn die Stacey Jones das Präsidentenamt abgibt und irgendeiner namens John Thorington wird neuer Präsident, dann ist das nur zwei Ziele im Tagesanzeiger. Früher haben wir Doppelseiten geschrieben über Präsidentenwechsel. Es sind keine Figuren mehr. Oder? Und der Harald Gärtner, der sogenannter Europachef ist, ist nicht spürbar, will nicht öffentlich reden. Und dann bleibt noch der Alain Sutter und dann bleibt alles an ihm hängen. Und er hat jetzt halt einfach wie Ghost sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen.
Es ist schon so, Marcel, oder die Äußerung, das Statement jetzt ist eigentlich das erste Mal, dass man so, auch wenn kein Name drunter steht, aber es ist das erste Mal, dass irgendwie was aus LA kommt, man spürt, dass da was ist, dass man sich Gedanken macht oder was ja eigentlich auch bezeichnet ist nach so langer Zeit und dann erst in der Situation so zu reagieren.
Ja, das ist so. Also es ist sehr bezeichnend, dass man jetzt eigentlich quasi oder eben auftritt, nachdem man irgendwie die Beleidigungen hat. Also es ist schon nicht so, dass sie jetzt nie irgendetwas gesagt haben. Also es ist schon, es hat Fanforen gegeben, jetzt nicht mit LA-Vertreter, aber immerhin mit dem Alain Sutter und so. Also ein gewisser Austausch war ja schon auch rum. Aber das stimmt, was der Thomas sagt. Sie sind, also der John Thorington ist natürlich total unsichtbar. Und wenn wir vorher beim Barrage Hattrick waren, Stacey Jones hat ihn auch nicht geschafft. Das zeigt vielleicht auch, dass das wie auch so, wie das jetzt funktioniert oder wie das Ganze aussieht, auch einfach gar keine Rolle spielt.
Aber es sind alles, was jetzt seit Lausanne Uschi passiert ist, auch das, was nicht hätte passieren dürfen mit diesen Ausschreitungen etc. Etwas drückt es natürlich schon noch aus, weil wir haben ja vorher von der leblosen Mannschaft geschwätzt und der Club hat natürlich bis vor kurzem ähnlich leblos als Ganzes gewirkt. Und irgendeine Form von Leben scheint noch in diesem Club zu sein, oder? Wenn da noch Emotionen sind, eben alles verurteilen, was Straftaten sind etc. Aber auch wenn jetzt die Auseinandersetzung, die letztlich verbale Auseinandersetzung zwischen Führung und Basis stattfindet, dann lebt doch noch etwas in dem GC.
Sehr, sehr bescheiden im intellektuellem Niveau.
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich meine es mehr so, auch wenn du die Kurve anschaust, ist schon sehr, sehr dünn besetzt im Moment. Es lebt ein bisschen. Ich würde sagen, der Kern von der Kurve ist schon noch da, aber man hört auch ein bisschen aus der Kurve. Es ist schon vor allem Resignation rum. Du hast das Gefühl, den Leuten ist es schon ein bisschen egal, ob die jetzt absteigen.
Es ist ein bisschen wie mit der Mannschaft. Da gibt es einen Spieler, der dann das Gefühl hat, der lebt noch mit, oder? Da müssen wir nicht sagen, wie der heisst, glaube ich.
Thomas Ochal hat auch häufig und oft von einer Intensivstation gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder bei, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, sind wir wieder bei der Intensivstation, was den ganzen Club betrifft.
Und es ist noch lustig, jetzt das letzte Mal nicht, eigentlich, man möchte es kaum für möglich halten, wenn man die letzte Saison anschaut, aber es ist eigentlich vielleicht sogar noch dramatischer jetzt, oder? Die Gesamtsituation. Eben der Zwist mit den Fans zumindest, der hat es letztes Jahr nicht gegeben. Und was ich auch noch spannend finde, jetzt wirklich so aufs Sportliche. Letzte Saison ist bis zum Schluss ist spannend gewesen. Am letzten Spieltag hat GC können absteigen. Es war eine Spannung rum gewesen. Man hat am letzten Spieltag 2-0 gegen St. Gallen gewonnen, ist ein paar Tage später auf das Lugano gereist und hat Aarau 4-0 runtergelassen. Und jetzt ist wirklich einfach seit Ewigkeiten, also seit Wochen, reden wir davon, dass GC in der Barrage ist, Winter kommt nicht näher, der FCZ oder GC kommt dem FCZ nicht näher. Die Spannung ist komplett weg. Oder? Es ist so, und da frage ich mich schon, also das ist ein grosses Stück Arbeit für den Peter Zeidler, dann die Spannung für die Barrage nochmal so anzubringen.
Ich habe noch drei Spiele auf meinem Zettel stehen und drei Namen. Thomas, der erste Name ist Silas Huber. FCZ hat in Winterthur 2-2 gespielt. Nett für den FC Winterthur, dass man wieder einen Punkt hat, bringt aber vermutlich nichts oder man kann sich das ausmalen. Im Tagesanzeiger haben gewisse Leute ja schon geschrieben, dass es das war, dass Winterthur GC nicht mehr einholen kann, was nicht ganz korrekt ist. Aber beim FCZ Silas Huber im letzten Spiel auf die Bank gesetzt worden, Yannick Brecher im Tor gegen Lausanne, was völlig nach hinten losgegangen ist und Carlos Bernecker hat dann schon vor dem Spiel gesagt, man wechselt wieder zurück, was die ganze Situation umso bizarrer macht. Oder man hat den Torhüter, der zweifelsohne talentiert ist, wechselt zurück, wechselt wieder nach vorne. Also ist völlig unverständlich, warum man die Rolle jetzt gemacht hat, oder?
Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, ein bisschen provokativ. Es war ein taktischer Entscheid, um zu zeigen, dass es mit dem Yannick Brecher nicht weitergeht. Brecher hat alle Erwartungen erfüllt in Lausanne.
Ist es jetzt quasi die Bestätigung, das dass Bestätigung. Es mit ihm nicht weitergehen
Nein,
kann?
Ich meine, am Silas Huber, klar hat er ja seine Böcke gehabt und seine Bilanz ist auch nicht überragend. In 12 Spielen, die er im Goal gestanden ist, hat er auch 9-mal verloren. Aber er hat jetzt immerhin am Samstag hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, als hätte jetzt das der Besuch auf dem Bänkli in Lausanne tief erschüttert. Er hat nämlich etwa 3-4 Böllen richtig gut gehebt, hat es wirklich im Müsse heben, sonst hätte es Goal gegeben. Also an dem ist das Ganze völlig spurlos vorbeigegangen. Im Gegensatz zu anderen beim FCZ, wo sich an der Seitenlinie doch über Gebühren aufgeregt haben permanent und am Mögen gewesen sind. Und Bernecker hat das Gefühl gehabt, Coaching-Zone können ausdehnen auf den Platz. Und der Goalie-Trainer war permanent am Reklamieren, der Assistenztrainer, der Präsident hatte mal noch das Gefühl, er müsse sich in der Coaching-Zone zeigen und reklamieren. Also es war jetzt nicht ein fair und sympathischer Auftritt vom FCZ in dieser Beziehung.
Ist komisch, ausgerechnet auf der Schützenwiese scheint es sich halt alle Super-League-Club immer daneben zu benehmen. Das ist ganz seltsam.
Es ist ein Hexenkessel, aber nochmal am Silas Huber ist das Ganze offenbar einfach schön vorbeigegangen.
Eigentlich habe ich schon das Gefühl, es hat ein bisschen mit der Winterthur-Sicht der Dinge zu tun, dass alle so Probleme machen und unsympathisch sind.
Ja, vielleicht mal schauen, ob wieder ein paar Bratwürste geflogen sind oder so.
Thomas, kennst du den Spruch mit den Geisterfahrern?
Genau.
Ja, ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen in die Richtung.
Du könntest ja mal 90 Minuten in der Position sein, wo ich bin, und dann siehst du relativ viel. Und sehr viel.
Okay, irgendwann komme ich mal mit dir das Spiel gucken und achte drauf, wie sich die gegnerischen Mannschaften auf der Schützenwiese verhalten.
Das Problem ist eben, der Match war so schlecht gewesen. Also hat man sich mit einem Alternativ unterhalten und dann hat man halt ein bisschen mehr auf den Trainer geschaut. Und wenn der eben ein paar Meter vor einem immer am Rumturnen ist und permanent im Platz steht, dann sieht man das halt einfach.
Das ist die Objektivität von einem Fan, oder?
Ja. Ich würde sagen, nächstes Wochenende dürfte es ja dann soweit sein, dass wir den FC Winterthur offiziell verabschieden dürfen. Da können wir auch noch mal ein bisschen über die Perspektiven auf der Schützenwiese reden. Beim Sieg vom FC Luzern beim 3:1 in Lausanne steht bei mir wenig überraschend der Name Andrej Vasovic. Schießt 2 Tore, hat jetzt 5-mal getroffen in den letzten 7 Spielen. Marcel, wir haben auch schon über seine Interviews danach geredet. Das ist einer, der ist 18, wirkt wie 32 und jetzt auch, wenn man guckt, das zweite Tor, was er macht, der Heber. Beim ersten Tor ist ein Volleyschuss, hat man das Gefühl, okay, das passiert mal, wenn man Stürmer ist, dann macht man die Tore, auch wenn der auch schön ist. Aber so die Coolness beim zweiten Tor, das zeigt dann irgendwie schon, okay, da könnte noch mehr sein.
So wie du das erzählst, klingt das sehr, sehr passend zu dem jungen Mann. Und ich habe zumindest in dem Match vorher, wo er in Erscheinung getreten ist, schon auch den Eindruck gehabt, der ist recht cool. Und auch wirklich so ein, ja, ist auch so ein Typ, vielleicht geht es ein bisschen ins Rast oder Ding, irgendwie so unbeschwert und lässig und auch vor dem Mikrofon und so. Das macht irgendwie noch Spass, dem zuzulassen.
Die Luzerner Zeitung hatte mit Adon Yashari verglichen, nicht was die Spielweise zwingt oder die Position angeht, aber dieses, es hat auch so was Granit-Xhaka-mäßiges, in dem Alter schon so das Selbstbewusstsein zu haben, irgendwie so eine Coolness, so eine Ruhe, oder Olli?
Ja, es gibt so Spieler, da siehst du manchmal ein Match und dann hast du zumindest das Gefühl, ich sage jetzt mehr als Laie in Anführungszeichen, oder? Wir sind ja nicht Scouts von Beruf, wir sind nicht auf höherem Niveau irgendwie Cheftrainer gewesen, aber da hast du wirklich das Gefühl, du weisst es schon. Also Granit-Xhaka ist für mich immer mein Lieblingsbeispiel, wo der das Heimspiel gegen Manchester United im defensiven Mittelfeld vom FCB gespielt hat, wo sie 2-1 gewinnen. Man erinnert sich, Lattenschuss Steinhöfer an die eigene Latte, bla bla bla. Aber das war eine Leistung, er hat sie dann gegen Bayern daheim auch nochmal gezeigt. Wo du
aber es ist also schon bemerkenswert, jetzt bist du von Lausanne, Luzern, bist jetzt du schon wieder beim FC Basel.
Muss ja, ich weiss, wie schnell das gehen kann. Beim Granit-Xhaka bin ich, beim Granit-Xhaka. Ja, das ist jetzt halt nun mal so. Ist aber auch der beste Fußballer zumindest in den letzten 20 Jahren, die die Schweiz gehabt hat, vielleicht auch überhaupt. Da werden wir nie können vergleichen.
Und jetzt kriegst du ganz elegant den Schlenker zurück.
Jetzt kriege ich die Kurve, ja, auf den nächsten Match schon. Also einfach nicht IB vergessen, die sind nicht im Europa.
Nein, du gegeben, machst gell? Jetzt den Schlenker zurück zu Andrej Vasovic, weil sonst ist die Antwort gar nicht fertig. Voilà.
Ich habe den Match von ihm nur in 90 Minuten gesehen, wo er mir das gezeigt hat. Aber es liegt primär daran, dass ich noch keinen Match von ihm 90 Minuten gesehen habe.
Aber Thomas, ist es schon so, oder? Die Selbstverständlichkeit, redend und spielend, ist beachtlich.
Ja, das ist beachtlich, aber das Erstaunliche ist auch, dass du so lange über ein Match reden wo es um genau nie mehr gegangen ist.
Ich habe noch keine Sekunde über das Spiel geredet, abgesehen vom Tor zum 3:1. Keine Sekunde und ich plane auch nicht noch eine weitere Sekunde über das Spiel zu reden.
Dann ist gut, dann ist gut.
Aber über den Club kann ich noch sagen, was die Trainersuche angeht, der Nachfolger von Mario Frick, Michel Renkli, Ludovic Manier, Marc Schneider sind offenbar alle schon vom Tisch. Man darf gespannt sein, wer es dann am Ende wirklich wird. Die Liste wird dünner beim FC Luzern, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber Thomas, ich habe noch ein Spiel, über das ich kurz reden würde, wenn es okay ist für dich. Das 1:0 von Lugano gegen IB. Renato Steffen erzielt das einzige Tor. Damit ist klar, IB wird nicht nach Europa gehen und wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Konstanz geredet, wenn es um Tun geht. Und ich habe eine Mail bekommen von einem unserer Hörer und hat gesagt, wäre jetzt nicht gerade IB, wo alles verpasst worden ist, genau in dem Moment, wo man Konstanz haben müsste. Ja, sie haben zu viele Spieler. Ja, man muss irgendwie ein bisschen vor allem Spieler abgeben, logischerweise. Aber müsste man nicht trotzdem eigentlich jetzt dabei bleiben, wo Schiele wirft und eigentlich Konstanz bewahren? Der Trainer wird sowieso bleiben, aber dass man einfach nicht den Komplettumbruch wagt.
Das ist ja vielleicht auch nicht so einfach. Also wenn du den machst, könnte ich mir vorstellen, dass der unglaublich teuer wird, weil etliche Spieler dort ja noch unter Vertrag sind. Es ist ja nicht so, dass da wie zu Basel ein Vertrag nach dem anderen ausläuft, oder zu Winterthur. Die sind unter Vertrag. Und die willst jetzt du einfach einen Eddy Mills und Fernandes einfach so knallfall futschicken? Wie willst du einen Gregory Wüthrich knallfall futschicken? Das lässt sich immer leicht sagen. Es ist schon erstaunlich, dass es der Gerardo Seoane überhaupt nicht angebracht hat, die Mannschaft zu stabilisieren. Und das, was ich mache, natürlich die Analyse nicht wahnsinnig viel einfacher für IB, für die Verantwortlichen, Christoph Speicher angefangen. Und wenn ich jetzt höre im Fernsehen, ja, die letzten drei Matches, ich muss jetzt das Jahr nicht noch nehmen, um zu schauen, auf wen er kann zählen in der Zukunft. Ich meine, das weiss er ja jetzt schon. Also für das braucht er die letzten drei Matches nicht auch noch. Also IB wird ist durchgeschüttelt wie kein anderer Club. Also vielleicht noch GC, aber auf dem Niveau, mit dem vielen Geld, das die haben, ist das also schon eine erschreckende Saison, die die da abliefern. Und da bin ich also jetzt, das ist jetzt wirklich, da bin ich jetzt also gespannt, was dort alles wird passieren, weil es muss, dort muss wirklich viel passieren. Dort kannst du nicht mit Konstanz kannst nicht weitermachen.
Ja, es ist ein Wahnsinn, wenn man sich ja das so überlegt. Was war es? Oktober, wo der Gerardo Seoane Trainer geworden ist, wo er auf Bern zurückgekommen ist. Erste Match ist gerade das 0-0 gegen FCB mit einem Mann weniger, oder? Oder haben sie noch Europa gespielt zuerst? Bin ich nicht ganz sicher, aber sicher das erste Super League Spiel. Und ich meine, wenn nur die Leistung in Anführungszeichen, die sie in dem 0-0 zeigen und einfach so die ersten Eindrücke und der grosse Meistertrainer kommt zurück. Ich meine, kein Mensch. Also dort haben mehr Leute geglaubt, dass Thun Meister wird zu dem Zeitpunkt, als sich Leute hätten können vorstellen, dass jetzt mit dem Seoane IB am Schluss so eine Saison anlegt, wo sie nicht im Europacup sind und das vorziehen.
Aber es hat dort ganz früh im Match gegeben in St. Gallen, wo es 4-1 gewinnt. Und ein sehr guten Auftritt war. Und dort hat man das Gefühl gehabt, das war glaube ich der dritte Match vom Seoane oder der vierte, dort hat man das Gefühl gehabt, doch, dort, jetzt kommt etwas. Und es ist genau nichts gekommen. Genau nichts.
Wahrscheinlich ist es der beste Match bis heute, seit der Saison nicht zurück
ja,
ist.
Ja, selbstverständlich, weil sie haben nachher nur schlechte Match gehabt. Aber ja, es ist wirklich erstaunlich. Und ich habe ja auch sehr viel, oder halte sehr viel von Seoane als Trainer. Und ich hätte schon gedacht, dass er den Laden schneller in den Griff bekommt.
Wofür man die letzten drei Spiele definitiv noch nutzen könnte. Unser Kollege Gregory von Balmos hat es geschrieben, dass IB in der Youth League, im Youth Ranking, sie sind auf dem drittletzten Platz. Also es ist nicht der Anspruch von IB mit den Zielen, dass man auch noch Jugend ausbildet, aber schon erschreckend, Olli, oder? Das halt irgendwie wirklich mit den Spielern, mit der Leistung und dann sieht man aber also auch die eigenen jungen Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs eigentlich so gut wie gar keine Chance bekommen haben, die Saison. Also eigentlich komplett verlorene Saison.
Auch das hat nicht, ja, eben wie du sagst, komplett verlorene Saison. Ich glaube, das trifft es, oder? Im Endeffekt, ich sage, die sollen wieder den Trainer wechseln. Ich weiss auch nicht, was ich würde machen, wenn ich jetzt dort in der Verantwortung würde hocken. Aber du hast jetzt bei IB wirklich auf allen Ebenen das, was ich vorher eingangs gesagt habe, mit Sachen Fragezeichen. Oder? Das ist glaube wirklich eine Situation, wo du viel mehr Fragezeichen als klare Antworten hast. Und so gehst du in eine Saison oder in eine nächste. Vielleicht wird das viel schneller wieder gut, als wir denken. Aber im Moment gibt es einfach die Anzeichen nicht. Wir werden wahrscheinlich IB nicht einfach zum Favoriten für Meistertitel erküren, wenn wir jetzt in zwei Monaten oder in einem Monat über die neue Saison schwätzen. Oder?
Wir sind aber dem FC Lugano dankbar. Der ist jetzt punktgleich mit St. Gallen. Zweiten und dritten Platz und nachdem der Meister gefunden ist, der Absteiger, sorry Thomas, ist gefunden, das Barasch-Team, Marcel, ist auch gefunden. Also immerhin haben wir da oben um den zweiten Platz Lugano und St. Gallen punktgleich. Gibt es da immerhin noch Spannung in den letzten Runden.
Dort ist es ja gleich, oder? Wer Zweiter oder Dritter ist, die steigen ja genau gleich in der zweiten Runde, Quali-Runde ein. Also.
Aber es ist immerhin noch, ich weiß, es gibt den Titel des Vizemeisters nicht. Ah, ja, aber ist schon weiß,
es, aber es ist immerhin, wenn man ein bisschen sucht, dann ist es ein bisschen spannend. Ich habe gestern irgendwie die letzte halbe Stunde, vorgestern von Vinti FCZ geschaut und habe gedacht, dort unten kannst du jetzt eigentlich ersatzlos alles streichen, irgendwann die Barrage durchführen und dann ist es gewesen. Und darum, ja, immerhin. Also, es ist jetzt schon nicht so, dass ich jetzt am Wochenende voller Hoffnung auf Spannung vor dem Fernseher hocke, ob jetzt Lugano oder St. Gallen Zweiter wird, aber hey, ja, immerhin.
Es ist nicht gerade feuchte Hände beim Zuschauen, meinst du?
Schon noch nicht gerade, es braucht schon noch ein bisschen mehr.
Ja, aber also, wenn wir etwas suchen, was spannend ist, sind wir ja tabellarisch immer noch dort, dass wir den vierten Platz von Sio jetzt besetzt, dass die nur, glaube zwei Punkte vor dem FCB sind und der vierte Platz, ja, wenn St. Gallen seiner Favoritenrolle gerecht wird, dann für Europa würde ich länger. Ich glaube, wenn wir noch über die Spannung suchen, ist sie schon noch dort, eher als vielleicht zweiter oder dritter Vizemeistertitel, was es nicht gibt und weiss ich. gesichert war.
Okay, jetzt haben wir genug theoretische Spannung in die Liga gequatscht. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind am Ende der 341. Ausgabe der dritten Halbzeit. Thomas schüttelt den Kopf.
Über die beste Mannschaft seit Wochen haben wir keine Buchstaben verloren.
Darum habe ich jetzt Sio erwähnt.
Die spielen nächste Woche sicher auch noch.
Sio gegen Thun, genau.
Sio gegen Thun, perfekt.
Ja, und das wird vielleicht dankbar sein für Sio, könnte ich mir noch vorstellen. Aber vielleicht tut uns ja Thun wieder eines besser belehren und gewinnt wieder einmal ein Match, nachdem sie jetzt Meister sind. Oder?
Wir verabschieden uns heute selbstverständlich mit einem Lied zum Ehren des erstmaligen Meisters, zum Sensationsmeister, zur größten Geschichte, die es je im Fußball gegeben hat, zum Meistertitel des FC Thun. Danke euch beiden, dass ihr nach Basel gekommen seid. Danke Thomas, dass du ganz alleine im Studio die Stellung gehalten hast. Danke allen da draußen fürs Zuhören und ich hoffe oder wir hoffen, wir sehen möglichst viel von euch am Donnerstagabend zum Live-Podcast mit Mauro Lustrinelli. Und sonst bis nächsten Montag.
Land ist schön.